Herzlich willkommen zur Folge 49 unseres Podcasts Zukunftslauschen. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, was ihr auch schon im Vorstand im Dialog gehört habt, nämlich über die Wanderung. Nein, über das Wandern, wie Dietmar so schön zum Schluss ja ein Thema erklärt hat, was wir heute hier etwas tiefer legen wollen mit den beiden Projektleitern. Und ich habe gerade mal so überlegt, wir versetzen uns einfach schon ins Jahr 2031. Was ist dann anders? Wir sind viel gewandert. Nein, aber wir wollen über das Thema IRBA oder vielleicht auch im Sprachjargon hier IRMA sprechen und freue mich über zwei Gäste, nämlich die beiden oder die Gesamtprojektleitung des Projektes unseres Hauses, Harry Ulich und Marco Morenz. Erstmal schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Chris Saubekopf.
Schön, dass ihr da seid. Und wir legen auch direkt los. Marco, wofür steht eigentlich die Abkürzung IRBA? Was steckt dahinter?
Ja, IRBA, das ist ja durchaus vielleicht schon mal durch die Gänge kursiert, aber was da genau hinter steckt, weiß, glaube ich, kaum einer. Ich würde es mal übersetzen mit in der deutschen Version auf internen Ratings basierender Ansatz. Das ist zwar nicht die Originalabkürzung, aber es passt so gut auch von den Anfangsbuchstaben im Deutschen. Aber was heißt das jetzt eigentlich oder was bedeutet das? Was bedeuten diese vier Worte? Das heißt einfach nur in Anführungsstrichen, dass jede Bank eben eigene Kriterien entwickelt, um eben einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kreditkunde ausfällt. Und wenn er dann ausfällt, wie hoch der voraussichtliche Verlust sein wird.
Also genau, wir haben ja eigentlich Rating-Systeme. Du hast es gerade schon gesagt, es geht darum, das selbst zu machen, ne?
Genau.
Funktioniert das?
Also das ist im Prinzip analog der Rating-Verfahren oder der Risikobewertungsverfahren, die wir jetzt für unsere Kunden auch schon im Einsatz haben. Also wir sammeln als Bank relativ viele Informationen über unsere Kunden. Alle Informationen, die eben einen Einfluss haben auf eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit oder auf das, wie wir unser Geld verlieren können. Also es geht um Kontoführung, Zahlungsverhalten, es geht um Branchen, in denen die Kunden tätig sind, es geht um die berufliche Tätigkeit und vieles, vieles mehr.
Okay, und das können wir dann sagen, wir haben ja eigentlich ein Rating-System und warum ist das jetzt so wichtig, sich genau damit so umfangreich zu beschäftigen?
Das ist so wichtig, weil die Rating-Verfahren, die wir jetzt einsetzen, führen letztendlich dazu, dass die Kunden relativ pauschal bewertet werden und auch pauschal diese Wahrscheinlichkeiten angesetzt werden, die wir am Ende auch mit Eigenkapital unterlegen müssen. Also für jeden Kredit, den wir rausgeben, wird aufgrund dieser Modelle, die dann im Hintergrund laufen, ein gewisser Betrag X an Eigenkapital gebunden. Und der IRBA ermöglicht es quasi, dass wir den Risikogehalt eines Kredits und unserer dahinterstehenden Kunden eben viel besser und individueller betrachten und einschätzen können, welches Risiko er darstellt. Und weil wir das eben so viel besser können, hat die Aufsicht auch gesagt, okay, dann helfen wir euch auch dabei und dann könnt ihr damit auch Eigenkapital sparen.
Oh, hört sich auf jeden Fall nach einem ziemlich komplexen Thema an, was aber eigentlich ein einfaches Grundprinzip hat, ne? Was da so hintersteckt mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten. Okay, kommen wir, glaube ich, da nochmal tiefer drauf. Harry, wer ist an dem Projekt denn außer uns beteiligt? Oder machen wir das ganz alleine oder wie gehen wir damit um?
Wir müssen da so ein bisschen trennen, so das Thema hausintern und im Endeffekt dann die Zusammenarbeit. Der Dietmar hat es ja geschildert mit 10 Banken in Deutschland inklusive oder zusätzlich mit der Atruvia und mit der Pankratie. Also ich gehe jetzt einfach mal so auf unser hausinternes Projekt ein und einfach mal grundsätzlich, wenn wir einfach mal so schauen, der Marco hat ja gerade mal so umrissen, alle Sachen, die der Marco so erzählt, in einer gewissen Weise machen wir das heute schon. Das heißt also, wir müssen uns das so ein bisschen wie so ein Haus vorstellen, unser IRBA-Haus. Und in diesem Erdgeschoss, da sind wir schon seit Jahren unterwegs und da sind wir auch seit Jahren erfolgreich unterwegs. Und wir merken ja, dass das Thema Regulatorik immer ein bisschen mehr wird. Es kommt hier was dazu, es kommt da was dazu. Und genau das nutzt der IRBA im Obergeschoss, wo wir dann sagen, okay, es kommen weitere Verfahren dazu und diejenigen im Hause, die sich so ein bisschen damit auskennen, die wissen im Endeffekt, es ist ein neues Immobilienkundenrating gekommen. All das zahlt auf den IRBA ein, obwohl eigentlich alle Banken in Deutschland das schon handeln. So, und dann merken wir aber, dieses Häuschen, was wir da so haben mit dem Erdgeschoss und mit dem Obergeschoss, kein Dach drauf etc., das wird so ein bisschen knapp unter den Achseln und wir müssen so einen Anbau ranpacken. Das heißt, für den IRBA müssen wir gewisse Punkte zusätzlich erfüllen oder etwas genauer erfüllen, indem wir sagen, okay, wir müssen uns mehr um das Thema Datenqualität kümmern. Und ein weiteres Thema ist das Thema Prozesse. Das heißt also, Wir werden da stringenter Sachen bearbeiten müssen, wo man jetzt vielleicht die eine oder andere Sache auf den dicken Daumen nimmt, muss man dann schon vielleicht mal den Kollegen, der außer Marc Folge dann da noch ein Zweitvotum abgibt, ein bisschen genauer drüber gucken lassen. So, das ist so, dann hat man so dieses Häuschen erweitert und dann kommt darauf das Thema, wir müssen ja eben ein Dach oben drauf haben. Das heißt, wir werden ein Dach draufsetzen, das ist ein spezielles IRBA-Thema, was auf die bestehenden Verfahren draufsetzt. Aber so ein Dach, das braucht man nicht alleine nur mit dem Dachdecker, sondern da gehört ein Maurer dazu etc. Und deswegen ist dieses Projekt sehr breit angelegt. Grundsätzlich kann man sagen, das Projekt betrifft die Gesamtbank und wir sind jetzt gestartet und haben im September letzten Jahres unser internes Projekt gestartet und nutzen dort die Schwarmintelligenz aus unserer kompletten Bankfass. Das heißt, der Markt ist mit eingebunden, die Marktfolge, ihr Business Development ist mit eingebunden, das Thema Orga, Datenqualität, aber natürlich auch im Endeffekt der Bereich Unternehmenssteuerung.
War schon ziemlich umfangreich und in weit 10 weiteren Banken. Gibt es da auch eine Struktur mit den anderen Banken? Wahrscheinlich, ihr trefft euch da auch und wie ganz kurz vielleicht nur für die.
Ja, natürlich. Wir haben auch natürlich ein externes Projekt. Das heißt, wir arbeiten dort im Endeffekt arbeitsteilig mit den beteiligten Banken in Deutschland zusammen. Und auch da geht es darum, im Endeffekt, dass nicht jede Bank alles selbst macht, sondern man versucht da arbeitsteilig unterwegs zu sein. Das heißt, gewisse Sachen bis zu einem gewissen Grad, wo man einheitlich unterwegs sein kann, wird dann auch nur von einer oder zwei Banken vorbereitet und alle anderen Banken übernehmen das.
Spannend. Marco, ist ja mal so eine Frage, Veränderung, warum machen wir das ausgerechnet jetzt?
Die Frage ist durchaus berechtigt, so nach Fusion und den ganzen anderen Herausforderungen, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber lass mich mal so zweigeteilt antworten. Also zum einen, das hat Harry ja gerade schon gesagt, werden die Anforderungen, die die Aufsicht an uns stellt, auch an uns stellt, was die Eigenmittel angeht, nicht weniger. Es gibt tausende von Puffern. Es wird im Prinzip die Daumenschraube da immer weiter angezogen. Und wir merken auch, dass durch den erhöhten Wettbewerb unsere Margen ja auch nicht gerade auskömmlicher werden. Und wir konnten in der Vergangenheit da durchaus feststellen, dass die Gewinne, die wir erzielen und damit ja unsere Eigenmittel auch stärken, mit dem Wachstum eigentlich nicht mithalten, was wir generieren wollen und auch können. So, und wenn wir das auf dieser Seite nicht entlastet kriegen, müssen wir uns eben Gedanken machen, wie können wir dann an den Eigenmittelanforderungen an sich was machen. Und da kommt eben das gerade beschriebene IRBA-Thema relativ prominent hoch. Und der zweite Teil der Antwort ist, diese Gedanken machen wir uns natürlich nicht nur selbst, sondern machen sich auch andere Volksbanken, unsere Dienstleister, der BVR auch in der großen Vorstudie. Also dass man sich gesagt hat, wir wollen uns in der genossenschaftlichen Finanzgruppe insgesamt mit Banken, die es für richtig und sinnvoll erachten und dies auch leisten können, auf den gemeinsamen Weg machen. Und damit auch, das sei auch gesagt, den Sparkassen so ein bisschen hinterherrennen, weil die haben da letztendlich ein paar Jahre Vorsprung, weil die haben sich an der Stelle schon auf den Weg gemacht.
Jetzt höre ich gerade schon viele Banken, 10 Banken, ziemlich umfassend hier im Haus. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen längeren Zeitraum. Ich hatte am Anfang schon kurz darauf angespielt, Harry, wie lange geht das Projekt? Was plant ihr?
Ja, wir müssen ja unterstellen, dass es, wie Marco schon gerade sagte, wir ja aktuell in der Volksbank oder im Volksbankenbereich noch keine Volksbank haben, die im IRBA ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir die IRBA-Software noch gar nicht haben. Also wir, also sprich der Verbund. Das heißt, diese Software muss erst entwickelt werden. Dann werden die Banken IRBA fit gemacht werden müssen. Das ist also ein langer Zeitraum. Und ich hatte vorhin ja berichtet, wir arbeiten auch auf externer Ebene dort zusammen. Aber wir planen dort für unser Haus, also für die Volksbank im Münsterland, mit einer Zulassung im Jahr 2030, dass wir dort eine Zulassungsprüfung, so ähnlich wie die 44er-Prüfung, die uns jetzt bevorsteht, wird es dann eine Zulassungsprüfung geben. Und wir planen dann 2031, 2032 die Vorteile des IRBAs dann für unser Haus nutzen zu können.
Ja, wow. Also ich meine, wir haben ja nicht oft so Projekte, die so lange angelegt sind. Ich finde das, jetzt muss ich sagen, tatsächlich sehr spannend. Aber der Weg ist ja auch sicherlich mit vielen Herausforderungen verbunden, Marco. Was sind jetzt gerade so die großen Stellschrauben?
Ja, das ist so die Stelle, wo man das doch mal gut zusammenfassen kann, weil vieles ja schon in den letzten Minuten angeklungen ist. Also Fakt ist, wir werden es an vielen Stellen mit Veränderungen zu tun haben. Veränderungen, die Prozesse betreffen, weil wir müssen A, unsere Prozesse konsequent und zu 100% auf die Modelle der Park-IT ausrichten. auf die bestehenden Verfahren, wie sie jetzt schon sind, das müssen wir alle konsequent einhalten als Basis, so wie Harry das gerade mit dem Erdgeschoss beschrieben hat. Müssen darüber hinaus aber auch alle Anforderungen, die der IRBA an sich noch daran stellt, einhalten und die Prozesse da entsprechend auch ausbauen und ausweiten. Das bedeutet an vielen Stellen, dass wir auch Dinge tun müssen, Kontrollen einführen müssen, zusätzliche Schleifen einbauen müssen, die wir derzeit nicht haben, was dann natürlich auch Ressourcen bindet oder Ressourcen notwendig macht. Wir können uns das an vielen Stellen eben nicht aussuchen, ob uns das gefällt oder nicht, aber es ist an diesen Stellen eben erforderlich, um die Zulassung am Ende auch zu erhalten. Ui. Das zweite große Thema, was Harry auch schon gesagt hat, ist das Thema Datenqualität. Also das Ambitionsniveau an Datenqualität wird um ein deutliches höher sein, als das, wie wir jetzt so mit diesen Themen umgehen. Wobei ich da durchaus auch andere Mehrwerte auch für andere Themen in der Bank noch sehe. Aber das sind so die beiden größten Baustellen, die wir erstmal für uns in der Linie in der Bank haben. Dafür die erforderlichen Ressourcen A zur Verfügung zu stellen, für die Veränderung, für das Projekt, für den Change, aber eben hinterher auch, wenn wir danach arbeiten in der Linie, eben, was ich gerade gesagt habe, an gewissen Stellen bedarf es Zusatzaufwände, zusätzlicher Kontrollen, diese Ressourcen eben auch dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Und der zweite Aspekt, das, was ja gerade auch schon so angeklungen ist, die Komplexität ist natürlich auch durch 10 Banken, durch Dienstleister, Park, Atuvia, auch durch dieses externe Projekt schon gegeben, dass man sich da eben auf einen gemeinsamen Weg machen muss. Und jeder, der so das Schlagwort genossenschaftliche Vielfalt kennt, weiß, wie herausfordernd das durchaus sein kann.
Ja, aber es hört sich schon so danach an, dass ihr ganz gut aufgestellt seid. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal drüber sprechen, der EBA hat ja auch wirklich dann viele Vorteile für die ganze Arbeit, die wir dann da reinstecken müssen. Harry, welche Vorteile würdest du am ehesten noch anführen?
Ich bemühe da jetzt mal gerade so das Bild des Rucksacks. Du hast es ja eingangs berichtet aus dem Vorstand in Dialog, wo die immer so treffend gesagt haben, okay, wir machen uns auf eine Wanderung, wir packen Rucksäcke, und in der Vergangenheit wurde dieser Rucksack immer gleich gepackt. Es kam die gleiche Menge Wasser rein, es kam die gleiche Menge Proviant rein, es kamen dieselben Medikamente etc. rein, um quasi sich auf den Weg zu machen. So, und wenn ich diesen Proviant einfach mal vergleiche mit den Eigenmitteln, da hat man quasi unseren Kunden, die wir dann auf diese Wanderschaft mitgenommen haben, immer die gleiche Menge Proviant eingepackt. So, und jetzt überlegen wir, durch die verbesserte Datenqualität und durch die verbesserten Prozesse sind wir dann in der Lage, festzustellen im Mittelfeld, was der einzelne Kunde quasi an Proviant, sprich an Eigenmittel braucht, und können passgenau diese Eigenmittel unseren Kunden mit auf den Weg geben. Das führt dann dazu, dass wir bei einer gegebenen Menge Proviant, die wir zur Verfügung haben, also einer gegebenen Menge Eigenmittel, haben wir die Möglichkeit, mehrere Wanderer mit auf den Weg zu nehmen. Das heißt, wir können grundsätzlich unseren Forderungsbestand, unseren Kreditbestand gegenüber unseren Kunden ausweiten. Und einfach mal, um so eine Zahl gesprochen zu haben, so circa 3 Milliarden mehr Volumen können wir dann, wenn wir in dem IRBA sind, quasi mit unseren vorhandenen Eigenmitteln, mit unserem vorhandenen Proviant quasi mit auf den Weg geben. Das führt natürlich dazu, dass wir durch diese 3 Milliarden mehr im Endeffekt Volumen, und jeder Vertriebler weiß, es sind Margen dran, und wenn ich einfach mal 1% Marge unterstelle, so als Controller, dann sage ich, okay, dann können wir so circa 30 Millionen mehr Ertrag jedes Jahr generieren. Darüber hinaus im Endeffekt haben wir natürlich noch einen weiteren Vorteil, dass wir die Menge Proviant quasi passgenau zuordnen, haben wir natürlich die Chance, auch die Kosten, die wir unserem Kunden quasi für diesen Proviant, für diese Eigenmittel belasten müssen, natürlich passgenau bemessen können und natürlich dadurch auch deutlich wettbewerbsfähiger werden. Das heißt, gute Kunden sind natürlich dann in der Lage, durch die verminderten Eigenmittelanforderungen bessere im Endeffekt Konditionen zu bekommen, oder wir sind in der Lage, diese besseren Konditionen dann auch zu gewähren. Und natürlich durch die verbesserte Datenqualität sind wir natürlich auch deutlich besser in der Lage, unseren Kunden einschätzen zu können und unseren Kunden auch im Laufe der Zeit besser betreuen zu können.
Ja, sehr spannend. Jetzt sehe ich gerade auf die Uhr, Marco, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Wie wird sich das auf die tägliche Arbeit auswirken? Kann man das heute schon sagen, oder sprechen wir da nochmal in Ruhe drüber?
Ja, es wird sich mit Sicherheit, weil das ja ein Gesamtbankthema ist, wie Harry ja vorhin erläutert hat, auch auf jeden irgendeine gewisse Wirkung haben. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ich gehe jetzt erstmal so von den Berührungspunkten aus, die jeder Mitarbeiter potenziell hat. Da wir über das Thema Datenqualität und Kundeninformationen und wie speichere ich diese Kundeninformationen ab und richtig ab, geht, ist erstmal auch jeder Mitarbeiter betroffen, der Kundenkontakt hat, der Daten ändert, der Informationen speichert. Die zweite große Gruppe sind alle, die sich im Kreditgeschäft bewegen, im Vertrieb, in der Marktfolge, wer auch immer, weil es eben die definierten Prozesse betrifft, weil es auch eben da die Regulatorien betrifft. Also man merkt, es ist eine Vielzahl von Mitarbeitern involviert und können quasi oder müssen auch daran mitarbeiten, dass das ganze Projekt erfolgreich wird.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber Harry, da werden bestimmt dann passenderweise, wenn es soweit ist, dann Schulungen bereitgestellt, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ein bankweites Projekt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Es sind viele, viele Kolleginnen und Kollegen davon betroffen. Und natürlich werden wir passgenau zu diesen Themen, die dann anstehen, zum Thema Datenqualität, aber zum Thema Prozessveränderung, aber natürlich auch in den Spezialbereichen zum Thema Meldewesen etc. werden passgenau Schulungen zur Verfügung gestellt, die auf Verbundebene mit den Partnerbanken entwickelt werden und die dann so sukzessive auch ausgerollt werden.
Naja, wenn jetzt jemand schon im Haus Fragen hat, kann er sich schon irgendwo an jemanden wenden, an euch oder habt ihr da was vorbereitet?
Natürlich an uns und wir haben eine Mailadresse, die wir quasi dann auch per Ankündigung jetzt dieses Podcasts auch noch mit ausrollen werden. Ich kann sie einfach mal auch kurz nennen, irba.projektleitung@vbml.de. Dort, wenn es Fragen gibt, immer jederzeit gerne und wir versuchen so schnell wie möglich auch diese Fragen dann zu beantworten.
Hervorragend. Ich danke euch für die etwas ausführlicheren oder sehr ausführlichen Inhalte zum Thema IRBA im Anschluss an unsere Vorstandsdialogrunde und bin gespannt darauf. Ich nehme an, über den Zeitraum von 5 Jahren, dass wir uns vermutlich nochmal wiederhören werden. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch ein schönes Wochenende zu wünschen.
Danke euch auch.
Das sind Jules auch und danke für die Aufnahme.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Ciao, tschüss.